Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich lese aus 1. Petrus 2 die Verse 21 bis 25 nach der neuen Genfer Übersetzung. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorausgegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Ich möchte beten und bitte Sie, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Jesus Christus, unser guter Hirte, wir wollen still werden vor dir. Wir wollen dich als guten Hirten annehmen und auf dein Wort hören. Bei dir finden wir Ruhe und Geborgenheit. Du gehst mit uns, auch wenn Angst und Sorgen uns quälen. Auf dich können wir vertrauen. Wenn wir uns verlieren, dann suchst du uns. Du hast dein Leben für uns gegeben und Ostern wahrgemacht. Dir sei Dank in Ewigkeit. Wir bitten dich für diesen Gottesdienst, sei du uns nahe. Öffne unsere Ohren und Herzen für dein Wort. Lass uns spüren, wie dein guter Geist uns miteinander verbindet. Segne uns und die Predigt von Wladimir Stanow. Sei du auch bei den Kindern im Kindergottesdienst. Gib ihnen Liebe ins Herz und mach sie neugierig auf ein Leben mit dir. Schenke ihnen und den Mitarbeitern eine gute Zeit. Amen.
Vielleicht kennst du das. Es gibt so Momente im Leben, da scheint alles gut zu laufen. Vieles ist geordnet, vieles ist stabil und tragfähig und es ist perfekt. So könnte es ewig weitergehen. Dann gibt es aber auch Momente, die einfach so hereinbrechen und sich scheinbar alles verändert. Vielleicht ist das eine Krankheit, vielleicht ist es ein Konflikt, eine Verletzung, vielleicht aber auch der Verlust von liebgewordenen Gewohnheiten oder vielleicht sogar von Menschen, die Konfrontation mit Tod. All das bringt alles irgendwie durcheinander. Und beide Erfahrungen gehören zum Gemeindeleben dazu. In den letzten Tagen und Wochen, da gab es so viel Grund zum Freuen und zum Feiern, zum Jubeln und dann gleichzeitig in dieser Woche eine Beerdigung. Und auf der anderen Seite im Hintergrund auch so manches Schwere, was Einzelne von uns tragen müssen und mit sich herumtragen. Beide Momente gehören ganz nah zusammen bei der Erfahrungen. Und in solchen Herausforderungen, auf der einen Seite wunderbar und auf der anderen Seite irgendwie ganz schwer, da stellt sich ganz schnell diese Gottesfrage ganz neu. Aber nicht nur einfach im Sinne von, gibt es Gott, sondern viel existenzieller, viel grundlegender. In solchen Momenten stelle ich mir die Frage, wie ist eigentlich Gott in dieser Herausforderung des Jubelns und des Klagens? Das alles ist super und perfekt und ich bin dankbar und auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht so recht weiter. Wie ist eigentlich Gott mitten in all den Herausforderungen? Der heutige Sonntag, das haben wir gerade gehört im Kirchenjahr, der gibt uns eine Antwort auf diese Frage. Gott wird uns als der gute Hirte beschrieben. Jesus, der gute Hirte. soll eine Antwort auf diese Frage sein? Auf der einen Seite ist es ja ein vertrautes und ein schönes Bild. Sowohl im Alten Testament vor Jahrhunderten, Jahrtausenden ein gewohntes Bild in der Gesellschaft, aber auch bis heute. Wenn auch vielleicht in anderen Kontext, unter anderen Bedingungen, gibt es Hirten, gibt es Schafe. Vielleicht können wir da gut anknüpfen und uns abholen lassen. Oder klingt es vielleicht viel zu romantisch? Ich weiß nicht, wem dieses Bild hier vorne aufgefallen ist. Diese Hirte und diese Schäfchen, die so knufflig sind und man sie am liebsten streicheln würde. Hey, ist das nicht ein romantisches Bild? Jesus, der gute Hirte, kann der überhaupt in all den Herausforderungen bestehen? Ja, diese Herausforderung ist tatsächlich in diesem Bild enthalten. Und ich lade euch ein, ich lade uns ein, diesen guten Hirten aus einer bestimmten Perspektive anzuschauen. In der Bibel gibt es verschiedene Stellen, verschiedene Bilder, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und überall dazwischen schwingt dieses Bild mit. Und unser Predigttext aus dem 1. Petrusbrief, der legt einen bewussten, einen bestimmten Fokus auf dieses Bild, Gott, der gute Hirte. Und ich wünsche mir, dass wir dabei diesen guten Hirten neu kennenlernen, aber nicht nur lernen, sondern auch erfahren, erleben können. Und du kannst es gerne nochmal zu Hause nachprüfen und zu Hause nochmal nachlesen, dem nachgehen, denn letzten Endes geht es ja darum, dass dieses Bild, was Gott uns vorschlägt, dass er der gute Hirte ist, uns nicht nur am Sonntag irgendwie berührt oder uns herausfordert, sondern uns im Alltag trägt. Denn er selbst möchte ja in unserem Alltag bei uns sein. Also wie ist er denn, dieser gute Hirte? Bevor wir in diesen Text aus dem 1. Petrusbrief einsteigen, und ich habe da vier Bilder, wo dieser Hirte ganz greifbar wird, ein paar hinführende Gedanken. Denn es hilft echt ungemein, das Bild des guten Hirten aus diesem 1. Petrusbrief zu verstehen, wenn man ein wenig den Kontext, den Hintergrund und vor allem das Ziel des Briefes vor Augen hat. Der 1. Petrusbrief, der ist an verstreute Gemeinden, Christen geschrieben, die Gutes kennen, aber auch ganz konkret vor Herausforderungen stehen. Die Gemeinden, die Christen sind mit Herausforderungen, mit Leid konfrontiert, und zwar ganz konkret, nicht nur in der Theorie und nicht nur abstrakt, sondern ganz praktisch. Ein Teil der Empfänger, der Christen, an die es gerichtet sind, sind tatsächlich noch Sklaven in dieser römischen Kultur, in der sie damals gelebt haben. Und damit ging es ihnen nicht wirklich gut. Auf der einen Seite eine frohe Botschaft der Befreiung, der Freiheit, der Rettung und im Alltag ein Gefangensein, ein Geknechtetsein, ein leidensvoller Weg. Wie passt das zusammen? Der 1. Petrusbrief möchte da eine Antwort drauf geben. Und auch wenn wir uns vielleicht nicht als Sklaven wiederfinden in unserer Gesellschaft, vielleicht uns hineinversetzen können, wenn wir vor ein paar Wochen von Compassion gehört haben, dass Sklaverei doch ganz schön real in der Welt ist, mehr als es uns vielleicht heute hier in Wolfsburg bewusst ist, können wir uns trotzdem hineinversetzen und uns vorstellen, wie es ist, herausgefordert zu sein, wie die Christen damals. Wichtig an dieser Stelle ist aber, dass der 1. Petrusbrief der Versuchung widerstehen kann, eine pauschale Antwort zu geben, warum es Leid gibt. Es ist sogar noch ganz anders gedreht, denn der 1. Petrusbrief, der fragt gar nicht, warum es Leid gibt. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist vielmehr, wie ist eigentlich Gott mitten im Leid? Und da möchte ich mit euch gerne dem nachgehen. Man könnte das zusammenfassen, ich greife vorweg, so nach dem Motto, wenn du wissen willst, wie Gott im Leid ist, dann schau auf Jesus. Wenn du wissen willst, wie Gott im Leid ist, dann schau auf Jesus. Wie kommt der 1. Petrusbrief oder unser Bibelabschnitt, unser Textabschnitt zu dieser Erkenntnis? Vier Schritte, vier Gedanken, wie Gott im Leid ist. Der erste Gedanke, Jesus, der gute Hirte, ist jemand, der selbst durch das Leid geht. Jesus, der gute Hirte, der selbst durch das Leid geht. Jesus wird uns in diesem Abschnitt wie folgt beschrieben. Er ist unschuldig, er hat niemanden betrogen, er hat niemanden etwas Schlechtes gewollt und schon gar etwas Schlechtes getan. Und trotzdem wird er angegriffen, ungerecht behandelt, er wird verletzt und ermordet, er erfährt Ungerechtigkeit in größter Weise. Jesus weiß also, was es bedeutet, ungerecht behandelt zu werden, Leid zu erfahren, all diesem ausgesetzt zu sein, was die Leser damals kannten und auch wir heute nachspüren können. Dabei ist er aber kein Beobachter von außerhalb, dass er irgendwo mit einem schönen Fernglas sitzt oder irgendwie die Zeitung aufschlägt und liest, was alles so negativ ist, sondern er ist jemand, der genau vor Ort dabei ist. Er ist nicht weit weg vom Leid, sondern mittendrin. Er selbst ist dort, wo das Leid ist. Und das ist die direkte Verbindung, der zweite Sonntag nach Ostern, zu den Osterereignissen. Das Kreuz ist nämlich kein Randthema in der Bibel, sondern durchzieht sich durch das ganze Alte und Neue Testament. Das Kreuz ist nämlich der Ort, wo Gott sich zeigt, so wie er von uns verstanden werden möchte. Und zugegeben, kein schönes und kein leichtes Bild, aber auf der anderen Seite ein doch zutiefst ehrliches und nahbares Bild. Der gute Hirte, der selbst durch das Leid geht, der weiß, was es bedeutet, verraten zu werden, der weiß, was es bedeutet, Einsamkeit zu erfahren, der weiß, was es bedeutet, es nicht nur geistlich zu erleben, sondern am eigenen Leib zu spüren. Wenn ich mich also das nächste Mal frage, wie ist Gott, dann könnte eine Teilantwort sein, er ist wie der gute Hirte, der sich am Kreuz zeigt, der mitten durch das Leid geht. Und das führt uns zu unserem zweiten Bild, was in diesem Text verborgen ist, nämlich Jesus ist der gute Hirte, der mit Leid ganz anders umgeht, als wir es gewohnt sind. Denn wie reagiert er auf dieses Unrecht, was hier beschrieben wird? Die Verse 22 und 23, die sagen, dass er keine Vergeltung übt, dass er keine Drohungen ausspricht und dass er sich nicht mal wehrt, indem er zurückschlägt. Jesus geht mit Leid ganz anders um. Er durchbricht dieses Gesetz, wollte ich gerade sagen, dieses Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er widersteht der Versuchung, seine Macht irgendwie Taten folgen zu lassen und sich zu wehren, zu drohen, anzuklagen, zurückzuschlagen, Vergeltung anzukündigen. All das tut er eben nicht. Er durchbricht dieses Prinzip. Aber was macht er denn stattdessen, wenn er mitten in diesem Leid ist? In Vers 23 heißt es, als er leiden musste, übergab er seine Sache dem gerechten Richter. Übergab er seine Sache dem gerechten Richter. Hier lohnt sich ein tieferer Blick auf diese Wortbedeutung von übergeben. Denn dieses Wort im Griechischen, diese Vokabel, hat eine zweifache Bedeutung. Also Griechisch ist die damalige Alltagssprache und es hilft uns manchmal, diese Wortfelder ein bisschen zu suchen und zu verstehen, weil wir haben ja eine Vorstellung übergeben, was das heute in unserer Zeit bedeutet. Damals hatte es eben eine zweifache Bedeutung. Auf der einen Seite wahrscheinlich das, was wir heute drunter ganz als erstes verstehen. Ausliefern bedeutet, jemanden oder etwas, jemanden zu übergeben und auszuliefern. Es loszuwerden, es wegzugeben, jemanden anderen zu verantworten. Aber auf der anderen Seite bedeutet dieses Übergeben auch Anvertrauen. Und das drückt etwas Beziehungsorientiertes aus. Es ist nicht nur etwas Sachliches, ich übergebe es und es berührt mich nicht, sondern indem etwas übergeben wird, wird etwas oder jemand anvertraut. Und dadurch entsteht so ein bewusstes Spannungsfeld an dieser Stelle. Wie geht Jesus mit seinem Unrecht um? Na, auf der einen Seite erfährt er ja selbst, was es bedeutet, übergeben, verraten zu werden. So wie er von Menschen verraten und dem Gericht übergeben wurde, so hat er das ja erlebt. Aber gleichzeitig vertraut er sich in dieser Not, in dieser Herausforderung seinem himmlischen Vater an. Das bedeutet, dass Jesus, wenn er durchs Leid geht und es erfährt, nicht nur ein passives Opfer ist, ja, das ist er auch, weil er es unverdient erfährt, gleichzeitig handelt er aber auch ganz aktiv, weil er all das, was ihm widerfährt, seine Situation, seinem himmlischen Vater, dem gerechten Richter, anvertraut, sich ihm hingibt. Der gute Hirte ist also etwas anders im Leid, als wir es von einem mächtigen König erwarten würden. Er gibt das, was an ihm geschieht, in Gottes Hände. Er vertraut darauf, dass Gott gut darüber richten wird, gerecht richten wird. Er hält nicht fest an dem, was ihm widerfährt am Kreuz, sondern legt es Gott hin. Er schlägt nicht zurück, sondern er vertraut seinem Vater. Und genau darin hinterlässt er auch eine Spur, von der hier gleich am Anfang des Textabschnittes geredet wird. Und diese Spur hinterlässt er nicht so als ein Auftrag, der mit Druck verbunden ist, sondern als eine gewisse Einladung. Denn auch wir dürfen lernen, was es bedeutet, das, was uns trifft, nicht festzuhalten, nicht dran zu klammern, uns zerfressen zu lassen, es aber auch nicht abstrakt irgendwie wegzuwerfen, sondern ganz vertrauensvoll Gott, dem gerechten Richter, anzuvertrauen. Schritt für Schritt. Also Jesus, der gute Hirte, der im Leid ganz anders umgeht, als wir es vielleicht erwarten würden oder selbst handeln würden. Das führt uns zum dritten Bild. Jesus, der gute Hirte, der trägt, was uns belastet. Die ersten zwei Bilder vom guten Hirten, die drücken aus, dass er ein gutes Vorbild ist, dass er ein Beispiel ist, dem wir folgen können. Hier wird das Bild der Fußspuren benutzt. Er folgt einem Weg, den er ertragen musste, durch dieses ungerechte Leiden hindurch, und ihm können wir nachfolgen. Aber, und das hier ist das Besondere an diesem Beispiel, Jesus ist ein Vorbild, dass wir diesen Weg auch gehen können, aber nicht, indem wir ihn einfach kopieren und nachahmen, ihn imitieren, so nach dem Motto, das, was er tragen musste, das laden wir auch auf uns und müssen es aushalten und gehen diesen Weg, sondern es ist ein anderes Nachahmen und ein anderes Hinterhergehen. Denn in Vers 24 heißt es, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat. Also Jesus tut etwas, was wir selbst ja nicht tun können. Von daher würden wir uns übernehmen und dem gar nicht gerecht werden, wenn wir versuchen, all unser Leid selbst zu lösen und zu tragen. Und auch hier lohnt sich ein kleiner Blick auf dieses Hinauftragen, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat. Ein kleines Wörtchen mit einer großen Bedeutung. Vielleicht kennt es der ein oder anderen aus dem alttestamentlichen Zusammenhang, denn dort drückt das Hinauftragen einen Opferzusammenhang aus. Die Israeliten hatten die Vorstellung, hatten die Anforderung, dass sie Gott Opfer gebracht haben. Weil sie selbst leben sollten, sollte stellvertretend etwas anderes an einem Opfer ausgedrückt werden. Und Jesus bringt das hier in Verbindung, indem er unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen, geopfert hat. Wenn jemand also etwas hinaufträgt, dann nimmt er es auf sich und trägt es an einen anderen Ort. Und Jesus tut das, indem er nicht irgendetwas auf sich nimmt, sondern unsere Sünden. Er nimmt all das, was uns von Gott trennt, auf seinen eigenen Leib und trägt das für uns ans Kreuz. Das bedeutet also, dass Jesus, der gute Hirte, nicht nur das trägt, was er erfährt, sondern dass er das trägt und ans Kreuz bringt, was uns belastet. Er nimmt es auf sich, obwohl es gar nicht seins ist, weil es weder verdient, noch getan, noch erlebt, noch gedacht, noch geglaubt hat, aber trotzdem nimmt er es auf sich. Er nimmt es nicht nur einfach weg, und das finde ich ist ein großer Unterschied. Er nimmt es nicht nur einfach weg, sondern er nimmt es auf sich. Ein Hirte, der ganz genau weiß, was er zu tragen hat, der ganz genau weiß, was ich trage, was du trägst. Und er vernichtet es nicht einfach, indem es sich in Luft auflöst, sondern indem er es stellvertretend mitträgt. Und das ist die Herausforderung an dieser Stelle, dass Jesus hier gar nicht viel erklärt. Er erklärt gar nicht viel, aber er sagt, dass er es mitträgt. Er erklärt nicht, warum manches wie geschieht und was manches Leid bedeutet, aber er verspricht, dass er uns darin begleitet und es mitträgt. Und das führt mich zum vierten Bild. Jesus, der gute Hirte, der hält, der holt uns zurück und lässt uns nicht los. Jesus, der gute Hirte, holt uns zurück und lässt uns nicht mehr los. Bis hierher war das Bild, das Jesus als der gute Hirte beschrieben wurde. Und wir dürfen da nur staunen, wer er eigentlich ist. Aber jetzt zum Ende hin, da entsteht eine neue Perspektive, nämlich auf uns selbst. Um dieses letzte Bild zu begreifen, müssen wir uns selbst wahrnehmen und uns sehen. Nicht, weil wir etwas jetzt tun sollen, sondern um zu begreifen, warum er eigentlich etwas für uns tut. In Vers 25 werden wir als Schafe beschrieben. Und je nachdem, was du für ein Bild von Schafen hast, möchtest du das vielleicht sein oder du sagst, eigentlich nicht. Wie werden hier die Schafe beschrieben? Schafe sind orientierungslos. Sind nicht nur orientierungslos, dass sie umherirren, sie sind verloren, weil sie keinen Kontakt mehr zu ihrem Hirten haben, weil sie von ihm getrennt sind. Aber es wird nicht nur als Zustand beschrieben, sondern als ein vergangener Zustand. Denn dieser Text sagt, dass wir es waren, aber nicht mehr sind. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Wir dürfen also zu Jesus zurückkehren und dabei als den Hirte und den Beschützer von ihm erfahren. Und das sind zwei Bilder zum Abschluss, die auch nochmal wichtig sind, wie Jesus uns zurückholt und wie er uns nicht mehr loslässt. Das eine ist der Hirte, und das ist das, wo wir wahrscheinlich ganz schnell anknüpfen können. Ein Hirte, der für seine Schafe sorgt, der sie führt, der ihnen hilft, der weiß, was sie gerade brauchen und sie versorgt, der ihren ganzen Lebensrhythmus kennt und sieht und weiß, was nächstes Mal und übernächstes Mal für sie entscheidend ist. Ein guter Hirte, der für seine Schafe sorgt, sie führt und ihnen hilft. Aber gleichzeitig ist Jesus auch ein guter Beschützer. Ein guter Beschützer, und hier im Griechischen steht das Wort Episkopos. Vielleicht hat es schon jemand mal gehört, im Zusammenhang, dass später im Neuen Testament im Gemeindekontext und Kirchenverständnis das als Bischof übersetzt wird. Also es ist jemand, der ein Beschützer ist, der den Überblick hat, der uns sieht, der weiß, wie es uns geht, der über uns wacht und der stellvertretend Verantwortung übernimmt. Das ist dieser Beschützer an dieser Stelle, der Jesus sein möchte und der dann auch auf Kirchenvorsteher oder Pastoren als Hirten übertragen wird. Aber an dieser Stelle hat Jesus den Anspruch, dass er es ist. Er ist der Hirte und er ist der Beschützer. Und in dieser Kombination dieser beiden Felder wird deutlich, worum es hier eigentlich geht. Gott als der gute Hirte ist nicht weit weg, sondern ganz nah bei uns. Er ist aufmerksam. Er kennt unsere Situation im Hier und Jetzt, aber auch im Morgen und Übermorgen, ja sogar in der Ewigkeit. Er kümmert sich um uns, weil wir ihm nicht egal sind. Es gibt kein Elend und keine Not, kein Leid, wo er sich davonschleichen würde, sondern er geht überall mit hinein. Und ja, wir können uns verirren, wir können vom Weg abkommen, aber wir sind nicht verloren. Warum? Weil der gute Hirte und Beschützer uns nachgeht, uns rausholt und uns nicht loslässt. Was bedeutet das alles? Was bedeuten diese vier Bilder? So wie die Hörer und Leser vom ersten Brief damals, kennen auch wir heute, dass es ungerechtes Leid gibt. Es gibt Situationen, die wir überhaupt nicht verstehen. Und es gibt Situationen, die wir mit größter Kraft und Glaubensanstrengung nicht verändern können. Was machen wir dann? Wir dürfen feststellen, dass wir damit nicht allein sind. Wir sind nicht die Ersten und so komisch das auch klingt, auch nicht die Letzten, die das erfahren werden. Aber das Gute ist, wir sind ja damit nicht allein. Denn Gott stellt uns erstens zusammen und zweitens ist er selbst uns vorausgegangen. Seinen Fußspuren dürfen wir folgen, uns an ihm orientieren. Ihm dürfen wir nachfolgen und in dieser Nachfolge dürfen wir dann erleben, was es bedeutet, dass er bei uns ist. Denn wir müssen nicht alles allein tragen, sondern dürfen uns ihm anvertrauen. Denn er trägt all das Übel mit uns, denn er ist der gute Hirte. Jesus, der gute Hirte, der selbst durch das Leid geht, der mit Leid ganz anders umgeht, als wir es gewohnt sind, der nicht zurückschlägt, sondern Gott vertraut. Jesus, der gute Hirte, der trägt, was uns belastet, weil er etwas für uns tun möchte. Und Jesus, der gute Hirte, der uns zurückholt und nicht mehr loslässt. Wenn du dich also heute wie ein verlorenes Schaf fühlst, dann darf ich dir zusprechen mit diesem Bibeltext, dass du gesucht bist, dass du gefunden bist und dass du gehalten wirst. Denn Jesus ist dein guter Hirte und er lässt dich nicht los. Amen.